Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich lese aus dem Lukasevangelium Kapitel 2, die Verse 15 und 16. Und als die Engel von ihnen gen Himmel fuhren, sprachen die Hirten untereinander: Lasst uns nun gehen nach Bethlehem und die Geschichte sehen, die da geschehen ist, die uns der Herr kundgetan hat. Und sie kamen eilend und fanden beide, Maria und Josef, dazu das Kind, in der Krippe liegen. Das Weihnachtsfest ist ein Fest der Überraschungen. Nicht nur die Kinder, sondern auch die Erwachsenen freuen sich über Geschenke, mit denen sie gar nicht gerechnet haben. Aber auch das Weihnachtsgeschehen selbst, das uns in der Bibel bezeugt wird, ist voller Überraschungen. Auch wenn es immer die alte Geschichte ist, die uns in der Bibel, im Lukasevangelium berichtet wird, so kann der Heilige Geist sie uns doch immer wieder und auch vermehrt staunen und froh werden lassen. Ich denke, uns allen ist der bekannte China-Inlandmissionar, der Gründer der China-Inlandmission, Hudson Taylor, ein Begriff. Und es wird uns von ihm erzählt, dass er in eine Glaubenskrise hineinkam und dass ihm dann das Evangelium ganz neu groß wurde. Er schreibt einmal seiner Schwester, nachdem ihm die Wahrheit von der vollen Genügsamkeit in Christus hinsichtlich all dem, was Gott wohlgefällig ist, ganz neu geoffenbart wurde: Ich weiß nicht, inwieweit ich mich verständlich machen kann, denn es ist eigentlich nichts Neues, doch irgendwie ist alles neu. So kann das sein, dass man über Wahrheiten, die man längst gehört und auch in sich aufgenommen hat, ganz neu staunen kann. Und so mag es uns auch gehen im Blick auf die Weihnachtsgeschichte, beim Bibellesen oder wenn wir eine Predigt darüber hören oder wenn wir ein Buch lesen, eine Andacht oder im Gespräch mit Menschen uns austauschen, geistlich austauschen, dass uns ganz neu bestimmte Wahrheiten des Evangeliums groß werden, dass unser Geist ganz neu davon durchdrungen wird. So auch das Weihnachtsgeschehen. Und eine der großen Überraschungen besteht darin, dass die Hirten auf den Feldern Bethlehems eine so große Rolle in diesem Geschehen spielen. Menschen, die von der übrigen Gesellschaft ausgestoßen waren. Und mit ihnen wollen wir uns heute Morgen ein wenig befassen. Zunächst einmal ist es wirklich erstaunlich, dass gerade die Hirten zu Bethlehem die Ersten waren, die die frohe Botschaft vernehmen durften: Euch ist heute der Heiland geboren, der Retter geboren. Die Engel verkündigten also diese Botschaft nicht dem hohen Priester und der geistlichen Elite der damaligen Zeit, sondern sie wandten sich hier an Menschen, die in der Gesellschaft überhaupt keine Rolle spielten. Im Gegenteil, Rieniker schreibt dazu Folgendes: Der Stand der Schafhirten wird in der rabbinischen Literatur sehr verachtet. Sie wurden seitens der Pharisäer als Räuber und Betrüger hingestellt und den Zöllnern und Sündern gleichgestellt. Man rechnete die Hirten zum Pöbel, der das Gesetz nicht kennt. Vor Gericht wurden die Hirten nicht als Zeugen zugelassen. Der bürgerlichen Ehrenrechte waren sie beraubt. Ein rabbinischer Ausspruch lautete: Kein Stand in der Welt ist so verachtet wie der Stand des Hirtens. Und da kann man wirklich nur staunen. Das ist eine große Überraschung, die uns hier begegnet in dem Weihnachtsgeschehen, dass Gott sich zunächst einmal durch die Engel an die Hirten wendet. Das ist also alles so ganz anders, als man das eigentlich erwarten könnte. Jemand hat einmal oder soll einmal gesagt haben, es gibt zwei Wege im Glauben. Einmal der Niedrigkeitsweg und dann eben auch den Herrlichkeitsweg. Und ich habe mich für den Herrlichkeitsweg entschieden. Und damit lag er auf der Linie Roms. Für Rom ist der Papst der Stellvertreter Christi auf Erden in Herrlichkeit, nicht in Niedrigkeit. Und wir wissen, dass von daher Rom auch immer politische Macht anstrebte, genauso wie der Islam. Gemeinde Jesu allerdings geht den Weg der Niedrigkeit, geht einen Weg in Knechtsgestalt, geht den Weg, den auch der Herr Jesus Christus durch diese Welt gegangen ist. Da ist von Herrlichkeit oft nicht viel zu sehen, besonders in den ärmeren Ländern in dieser Welt, wo Gemeinde Jesu einen schweren Weg zu gehen hat, auch vielleicht manchmal unter Verfolgung. Da ist von Herrlichkeit nicht viel zu sehen. Und doch, wie sagt Petrus, den Geschwistern, die manches zu erdulden und zu erleiden hatten, der Geist der Herrlichkeit ruht auf euch. Das ist das Großartige, eine ganz andere Herrlichkeit als die Herrlichkeit dieser Welt, eine verborgene Herrlichkeit. Bei uns im Westen sieht das oftmals ein wenig anders aus und da sind wir auch ganz besonders gefährdet, nach hohen Dingen zu trachten und nicht uns herunterzuhalten zu den Geringen. Da brauchen wir dann immer wieder das nötige Gegengewicht, dass wir auf dem Teppich bleiben und nicht meinen, wir seien etwas, obwohl wir doch nichts sind, wie die Bibel es klar und deutlich lehrt. Nichts, aber auch gar nichts, als elende Sünder vor Gott, die von nichts anderem leben als von der Gnade Gottes und die sich von den anderen Menschen, die ohne Gott und ohne Christus ihren Weg gehen, durch nichts anderes unterscheiden als durch die Gnade Jesu, durch nichts anderes. Gemeinde Jesu in Niedrigkeit, dafür sind die Hirten hier ein deutliches Bild. Das äußere Erscheinungsbild der Gemeinde Jesu entspricht der Botschaft vom Kreuz. Das lernen wir aus dem ersten Korintherbrief, in dem der Apostel Paulus die Korinther, die ja auch hoch hinaus wollten und die sich auf manches, auch auf ihre Erkenntnisse, geistliche Erkenntnisse viel einbildeten, wo er sie daran erinnert, wer sie eigentlich waren und woher sie eigentlich kamen. Und wie ihr äußeres Erscheinungsbild der Botschaft vom Gekreuzigten entsprach. Er schreibt 1. Korinther Kapitel 1, Vers 26 folgende. Seht doch, liebe Brüder, auf eure Berufung. Nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Angesehene sind berufen. Also nicht viele Leute, die hochintelligent sind, sehr gelehrte Leute, auch einige unter ihnen, innerhalb der Gemeinde Jesu, aber nicht viele. Nicht viele Mächtige, das heißt also nicht viele einflussreiche Leute in der Gesellschaft. Einige wohl, aber nicht viele. Und auch nicht viele Angesehene, das heißt also Leute, deren Familien über Generationen hinweg einen bestimmten, bedeutenden Namen hatten. Schaut euch um in euren eigenen Reihen, das will der Apostel Paulus den Korinthern damit sagen, wo ihr herkommt, welchen Stand ihr habt. Viele Sklaven gab es damals in der Gemeinde Jesu. Und dann seht, wie euer äußeres Erscheinungsbild der Botschaft vom verachteten, gekreuzigten Messias entspricht. Den Juden ein Ärgernis und den Heiden, den Griechen eine Torheit. Also, Gemeinde Jesu, nicht in äußerer Herrlichkeit, nicht in weltlicher Herrlichkeit, sondern in Knechtsgestalt. Das ist unser Weg durch diese Zeit und Welt hindurch. Und doch ist dieses Wort vom Kreuz, das in der Mitte der Gemeinde Jesu steht, das Wort vom Kreuz, Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Das ist wunderbar und überraschend. Überraschend anders, so möchte man sagen, als man es erwarten könnte. Und deshalb hat man ihn auch ans Kreuz genagelt, weil man mit diesem Messias nichts zu tun haben wollte. Mit dem nicht. Sie hatten eine ganz andere Vorstellung vom Messias. Das ist also die erste große Überraschung. Die Engel wenden sich also hier an die Hirten, an die verachteten Hirten, die ein Bild sind für Gemeinde Jesu in Knechtsgestalt. Die zweite Überraschung besteht darin, dass diese Männer der Botschaft der Engel Glauben schenkten. In Vers 15 heißt es, und als die Engel von ihnen gen Himmel fuhren, sprachen die Hirten untereinander, lasst uns nun gehen nach Bethlehem und die Geschichte sehen, die da geschehen ist, die uns der Herr kundgetan hat. Sie hätten sich da mit Sicherheit nicht auf den Weg gemacht, wenn sie der Botschaft der Engel keinen Glauben geschenkt hätten. Mitten in ihrer Arbeit also, ihre Schafherde zu hüten, umstrahlte sie plötzlich vom Himmel her ein wunderbares Licht, ähnlich wie Paulus das erfahren hat, damals auf der Straße nach Damaskus. Es war die Herrlichkeit Gottes, die plötzlich die dunkle Nacht erleuchtete. Und sie erschraken zutiefst und fürchteten sich sehr. Und das ist übrigens typisch für Menschen, denen Gott begegnete. Sie erschraken. Immer wieder finden wir das in der Bibel. Sie fielen auf ihr Angesicht. Sie erschraken, sie fürchteten sich vor dem lebendigen Gott, sodass Gott sie trösten musste und beschwichtigen musste in ihrer Angst mit den Worten, fürchte dich nicht. Und so auch hier, fürchtet euch nicht. Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren ist. Und dann vernehmen sie eben diese herrliche Botschaft. Aber was sie dann noch hörten, das macht ihren Glauben so überraschend. Wir lesen das in Vers 12. Und das habt zum Zeichen, ihr werdet finden, das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Das war also das Zeichen, das ihnen mit auf den Weg gegeben wurde. Und das ist doch überraschend, dass sie dem Glauben schenkten. Wir nehmen das also selbstverständlich hin, dass die Hirten sich auf den Weg machten. Aber das ist es wahrhaftig nicht. Das Zeichen, das ihnen hier genannt wird, passt wirklich nicht zur Geburt eines Königs. Die Windeln ja noch. Und die Windeln, dass sie hier ausdrücklich erwähnt werden, ist ein Hinweis auf das Menschsein unseres Herrn Jesus Christus. Deshalb werden sie hier ausdrücklich erwähnt. Aber was ist mit der Futterkrippe? Die passt doch nun wahrhaftig nicht zu der Geburt eines Königs. Und doch glaubten die Hirten der Botschaft und machten sich auf den Weg. Und ich denke, das ist erstaunlich. Vielleicht möchte jemand unter uns sagen, ja, nun ist ihnen ja eine große Sache zuteil geworden, die Engel waren ihnen begegnet. Aber auch einem Zacharias, dem Vater des Johannes des Täufers, begegnete ein Engel und er glaubte nicht. Und der Herr Jesus tat später Zeichen und Wunder, große Dinge, und sie glaubten ihm nicht. Also es geschah etwas ganz Besonderes mit den Hirten, dass sie Glauben hatten. Das ist immer ein großes Wunder, wenn ein Mensch glaubt. Wir dürfen das nicht verwechseln mit dem natürlichen Vertrauen, das Menschen haben, zueinander oder zu irgendeiner Sache. Wenn in der Bibel vom Glauben die Rede ist, dann ist das ein Werk des Heiligen Geistes. Aufgrund dessen, dass der Herr Jesus Christus am Kreuz auch dem Vater im Himmel völlig vertraut hat. Es ist im Grunde genommen der Glaube des Sohnes Gottes, der hier schon wirksam wird im Herzen der Hirten. Alles, was der Heilige Geist in uns wirkt, wirkt er von Christus her. Er ist unser Glaube. Deshalb spricht die Bibel auch vom Glauben des Sohnes Gottes. Wir glauben nicht nur an den Sohn Gottes, sondern unser Glaube ist der Glaube des Sohnes Gottes in uns. Seine Wirkung des Heiligen Geistes ist immer ein großes Wunder, wenn ein Mensch zum lebendigen Glauben kommt. Das ist nicht damit getan, dass man die Hand hochhebt und sagt, ich entscheide mich für Jesus. Das ist eine gewaltige Sache, das ist ein Auferstehungswunder, das da geschieht, wenn ein Mensch zum Glauben an Christus kommt. Etwas, was menschlich gesehen unmöglich ist. und mit dem natürlichen Glauben des Menschen nichts zu tun hat. Wohl ist der natürliche Glaube, den jeder Mensch hat, in seinen mitmenschlichen Beziehungen ein Bild für diesen Glauben. Aber er ist nicht und darf nicht damit verwechselt werden. Sondern da ist etwas, was von oben hineinkommt in das Herz eines Menschen, auch in das Herz dieser Hirten. Das war nicht normal. Das war eine große Überraschung, dass die Hirten dieser Botschaft Glauben schenken, bei diesem Zeichen, das ihnen gegeben wurde. Das Zeichen äußerster Niedrigkeit und Armut. Also kein Mensch hat diesen Glauben von Natur aus. Und von daher ist es auch immer wieder eine große Überraschung, wenn wir heute Menschen begegnen, die sagen, ich glaube an den Herrn Jesus Christus als meinen Erlöser, als meinen Erretter. Wenn das wirklich echt ist, ist das durch ein inneres Sterben hindurchgegangen, wo alles zunächst einmal vor Gott in den Tod hineinkommt. Und Gott dann durch seinen Heiligen Geist etwas ganz Neues wird. Der Mensch muss geistlich arm werden. Darüber haben wir gesprochen anhand der Bergpredigt. Geistlich arm, das heißt, ich habe nichts zu bringen. Wie wir vorhin im Gebet gehört haben, das, was wir zu bringen haben, ist der Herr Jesus. Wir haben von Natur aus nichts. Und dahin muss der Mensch gebracht werden. Für mich ist das immer wieder ein Beispiel, was hier dem Krummacher, diesem Erweckungsprediger Krummacher, geschehen ist bei seiner Bekehrung. Es war ein kleiner Kreis von Brüdern, die sich versammelten und die ihn zu sich eingeladen hatten oder zu denen er gestoßen ist, und sie beschäftigten sich mit ihrem Pastor, der noch nicht gläubig war. Und dann kam er in große innere Sündennot hinein. Und was hätten wir getan? Wir hätten gesagt, entscheide dich für Jesus. Ja, so hätte man das heute gemacht. Du musst nur dich für Jesus entscheiden, ist alles in Ordnung. Aber diese Brüder hatten einen geistlichen Blick. Sie wussten, er ist noch nicht reif dafür. Es muss noch tiefer gehen bei ihm. Er muss in den völligen Zerbruch hinein. Er muss erkennen, dass er Gott gar nichts, aber auch überhaupt nichts zu bringen hat. Und als Krummacher da gelandet ist, da wurde ihm das helle Licht des Evangeliums geoffenbart. Da kam er zum lebendigen Glauben an Christus. Ein Wunder Gottes, das geschieht hier bei den Engeln, bei den Hirten und auch bei uns, wenn es wirklich echt ist, wenn es wirklich ein echter, biblischer, von Gott gewirkter Glaube ist. Und eine schöne Frucht ihres Glaubens ist es, dass sie sich nun gegenseitig ermutigen, sich auf den Weg zu machen. Lasst uns nun gehen. Das ist wunderbar. Das ist geschieht in der Gemeinde Jesu immer wieder, dass man sich gegenseitig ermutigt. Komm, wir gehen zusammen den Weg der Nachfolge Jesu in Beugung und Demütigung vor Gott, aber auch in großer Freude an das Heil, das Gott uns in Christus geschenkt hat. Kommt, wir gehen zusammen. Ein schönes Bild der späteren Gemeinde Jesu. Gegenseitige Ermutigung, den Weg des Glaubens zu gehen. Die nächste Überraschung besteht darin, dass die Hirten alles stehen und liegen lassen und sich eilends auf den Weg in die Stadt machen. Man möchte sagen, sie können doch nicht einfach ihre Schafe zurücklassen. Es wird uns auch nicht berichtet, dass sie die Schafe irgendwelchen Leuten anvertraut haben. Sie lassen alles stehen und liegen und machen sich auf den Weg. Verantwortungslos, so möchte man sagen. Stellen wir uns vor, ein Busfahrer würde plötzlich mitten in seiner Dienstfahrt anhalten, aussteigen und sich auf den Weg machen, um irgendwo einen Gottesdienst zu besuchen. Eine unmögliche Sache. Das geht doch nicht. Nein, das geht wirklich nicht. Das war damals sicherlich eine ganz besondere Situation. Und ähnlich war es dann später, als Jesus die Söhne des Zebedäus, Johannes und Jakobus, in seine Nachfolge rief, als sie gerade dabei waren, die Netze zu flicken. Sie ließen alles stehen und liegen und folgten ihm nach. Nun, wollen wir zunächst einmal dazu sagen, Gott will ganz gewiss nicht, dass wir unsere alltäglichen Pflichten vernachlässigen. Das ist klar. Das ist es, was Martin Luther dazu brachte, das Mönchtum zu verwerfen. Als könnte man Gott nicht genauso in der Welt mit ihren alltäglichen Pflichten und Verpflichtungen dienen. Das finden wir bei Luther ganz ausführlich. Dass er das immer wieder deutlich macht und klar macht. Zu Hause, in der Familie, im Haushalt, draußen im Berufsleben, dem Herrn zu dienen, das ist das Entscheidende. Nicht sich zurückzuziehen ins Kloster, um dort seiner Frömmigkeit zu leben, seiner eigenen Frömmigkeit zu leben, sondern mittendrin in dieser Welt Gott zu verherrlichen, indem man das, was man tut, zur Verherrlichung Gottes tut. Und darum sagt die Schrift, alles, was er tut, alles. Da fällt alles drunter. Das tut alles in dem Namen des Herrn Jesus. Weil Gott es will, nicht weil wir es immer schon getan haben oder weil wir Lust haben dazu, sondern weil Gott es will. Durch seine Kraft, durch die Kraft des Heiligen Geistes, Plätzchen backen zu Weihnachten, ja, durch die Kraft des Heiligen Geistes und zu seiner Verherrlichung. Im Namen Jesu heißt das. Alles, was er tut, das tut alles in dem Namen des Herrn Jesus und danket Gott dem Vater durch ihn. Also, das wollen wir zunächst einmal bedenken, damit wir das nicht falsch verstehen. Aber eines wird hier klar, nämlich, dass der Herr Jesus uns wichtiger sein will als alles andere in dieser Welt. Jemand sagte einmal zu mir, ich möchte mich morgens erst ganz auf Gottes Wort konzentrieren und nicht schon auf die Zeitung schielen. Und er tut gut daran. Wir haben ja nichts dagegen, dass jemand die Zeitung liest. Aber was ist uns wichtiger? Das zeigt sich, was uns wichtiger ist, das zeigt sich manchmal an solchen Kleinigkeiten im alltäglichen Leben. In meiner Jugendzeit hätte ich gerne an einem Vorbereitungstreffen für den Kindergottesdienst teilgenommen. Aber es fand an dem Abend statt, an dem ich mein Sporttraining hatte. Der Pastor sagte zu mir, es kommt darauf an, was einem wichtiger ist. Ein Wort, das ich nie vergessen habe. Es kommt darauf an, was einem wichtiger ist. Und so gibt es auch in unserem Leben Situationen, in denen wir uns fragen müssen, was hat für uns Priorität? Was hat für uns Vorrang? Was ist uns das Wichtigste? Lasst mich da mal ganz kurz etwas ansprechen, was nicht nur die Menschen angeht draußen, die noch fern sind von Gott und fern von Christus, sondern ganz besonders auch Menschen innerhalb der Gemeinde Jesu, also die Gläubigen. Es geht um göttliche Ordnungen. Wir sehen das auch in der Natur. Wenn man die göttlichen Ordnungen nicht beachtet, dann hat das seine negativen Folgen. Das merken wir ganz besonders in unserer Zeit. Man kann die göttlichen Ordnungen nicht ungestraft missachten. Und so ist es auch innerhalb der Familie. Das will ich nur jetzt einmal herausgreifen. Das können wir auf vieles andere beziehen, da müssen wir uns nur Gedanken machen und einmal darüber nachdenken. Wie ist das mit unserem Verhältnis zu unserem Ehepartner? Ist der Ehepartner uns wichtiger als die Kinder? Das wäre die göttliche Ordnung. Die göttliche Ordnung lautet, erst der Ehepartner, dann die Kinder. Für Luther war das ganz klar, denn er sagte einmal, das Schlimmste, was passieren kann, ist, wenn der Ehepartner stirbt. Und das Zweitschlimmste, wenn die Kinder sterben vorher, bevor man selbst geht. Aber ich befürchte, bei manchen sind diese Ordnungen nicht klar. Da geht es umgekehrt. Erst die Kinder, beziehungsweise auch dann die Enkelkinder, und dann der Ehepartner. Und dann darf man sich nicht wundern, wenn man irgendwann die bitteren Früchte erntet. Man wird nicht nur schuldig am Ehepartner, der eigentlich den Vorrang haben sollte, sondern man wird auch schuldig an den Kindern. Man tut den Kindern keinen Gefallen damit. Die lassen sich natürlich das gerne gefallen, wenn man ihnen den Vorzug gibt. Welche Kinder täten das nicht? Aber es wird sich nicht gut auswirken, ganz gewiss nicht. Irgendwann rächt sich die ganze Geschichte. Man kann, ich sage es noch einmal, die göttlichen Ordnungen nicht ungestraft missachten. Das kann man nicht. Es ist ganz wichtig, dass man die Prioritäten setzt. Erst der Ehepartner, dann die Kinder. Und das zeigt sich in bestimmten Situationen im praktischen Leben. Manche denken überhaupt nicht über dieses Problem nach. Und manche gehen davon aus, das ist doch eigentlich klar für mich, aber dann zeigt es sich in ganz bestimmten Entscheidungen, Situationen unseres Lebens, dass die Dinge nicht stimmen. Wir machen uns oft etwas vor, ihr Lieben. Wir betrügen uns oft selbst. Und es ist wichtig, dass die Dinge vor Gott geklärt werden, denn es geht um unsere Beziehung zu Gott in erster Linie und um seine göttlichen Ordnungen. Dass die Dinge vor Gott geklärt werden, dass man Buße darüber tut, wenn das nicht in Ordnung ist. Und manches muss der Herr da wirklich erst ans Licht bringen. Da sind wir blind oft für diese Dinge. Seht einmal, nur als Beispiel dafür, weil es so wichtig ist, als Beispiel dafür, dass wir darauf achten sollten, dass es nichts gibt in dieser Welt, was uns wichtiger ist als Gott selbst. Und dann eben auch unter ihm die göttlichen Ordnungen. Ganz wichtig. Ihr Lieben, ich rede ja nicht nur theoretisch hier, sondern das sind Dinge, die selbst durchlitten worden sind, wo man selbst sterben muss, innerlich sterben muss. Und wer nicht stirbt, ehe er stirbt, der verdirbt, wenn er stirbt. Das sind Dinge, die nicht so einfach sind, die schüttelt man nicht einfach so aus den Ärmeln. Aber irgendwann geht einem das Licht auf und man erkennt, Mensch, du hast die Prioritäten nicht richtig gesetzt. Du musst Buße tun darüber. Einer hat die Priorität an deiner Stelle immer richtig gesetzt. Das war der Herr Jesus Christus. Das wird dir zunächst zugerechnet. Vergebung und das, was er an deiner Stelle getan hat. Und dann wirkt der Heilige Geist auch etwas Neues in deinem und in meinem Leben. Also eilend machten sie sich auf den Weg, da gab es keine Verzögerung, das war ihnen klar. Und wenn dem Apostel Paulus klar ist, du musst dann nach Philippi und nicht woanders hin, dann macht er sich sofort auf den Weg. Sogleich. Der Herr mag Gnade geben, dass das auch bei uns der Fall ist. Gibt es noch eine Überraschung in unseren Versen? Leider, so möchte man sagen. Es handelt sich um eine traurige Überraschung. Ist es nicht traurig, dass die Hirten außer Maria und Josef und ihr Kindlein niemanden dort im Stall antrafen? Wenn wir mal von dem Vieh absehen. Das Tragische ist doch, dass es nebenan viele Menschen gab, die ganz nahe dran waren. Und denen doch dieses göttliche Geheimnis der Menschwerdung Gottes in Christus Jesus verborgen blieb. Das Gasthaus war proppevoll, nebenan war viel los, viele Menschen waren da drin, sodass für Maria und Josef kein Raum war in der Herberge. Aber diese Menschen bekamen nichts mit von diesem herrlichen, großartigen Geheimnis Gottes in Christus. Pastor Busch schildert die Szene in dem Gasthaus wie folgt. In dem Gasthaus herrscht großer Betrieb. Hier sitzen einige und unterhalten sich über die politische Lage. Dort in der Ecke sehen wir ein paar stille Leute. Sie haben gerade ein großes Geschäft abgeschlossen. Verächtlich schauen sie auf das lärmende Volk, das es doch zu nichts bringt, während sie mal wieder ihr Schäflein ins Trockene gebracht haben. An einem anderen Tisch hocken ein paar und schimpfen über die schlechten Zeiten. Der Wirt, der eilig hin und her rennt, schaut besorgt in eine Ecke, wo einige Streithähne einen wilden Streit vom Zaun brechen wollen. Und dort sehen wir Männer, die der Kellnerin ein paar anzügliche Worte zurufen. So ähnlich könnte das wirklich gewesen sein. Ein Bild für unsere Welt. Mit allem Möglichen beschäftigt man sich und merkt nichts von dem großen göttlichen Geschehen nebenan. Für die Menschen in der damaligen Zeit war es der Kaiser Augustus, der regierte und niemand anders. In Rom wurde regiert. Nicht in Bethlehem. Ich denke, das ist eine tragische Überraschung. Aber heute geht es eben genauso. Gott ist uns in Christus ganz nahe gekommen. Schon rein natürlich. Aber erst recht im geistlichen Sinne. Gottheit und Menschheit vereinen sich beide. Schöpfer, wie kommst du uns Menschen so nah? Luther sagt dazu, nun, ihr lieben Christen, ist Himmel und Erde für euch ein Ding geworden. Ist nun ebenso viel, als säßet ihr droben im Himmel und die lieben Engel dieneten euch. Das ist Luther, ne? Unnachahmlich. Also, Himmel und Erde sind für uns ein Ding geworden. Gottheit und Menschheit vereinen sich beide. Und bereits im Blick auf unsere irdische Existenz, wenn man jetzt mal völlig absieht von der geistlichen Dimension, sagt Paulus in der Apostelgeschichte, für wahr, er ist nicht ferne von einem jeden unter uns, denn in ihm leben, weben und sind wir. Das gilt für jeden Menschen in dieser Welt. In ihm leben, weben und sind wir. Wenn Gott sich zurückzieht von einem Menschen, dann ist er nicht mehr da. Dann verliert er seine Existenz. Dann löst er sich auf in Staub und Asche. So ist das. Gott ist ganz nah und erst recht, wenn wir von Neuem geboren sind. Dann wohnt er in uns durch den Heiligen Geist. Ständig ist er bei uns, ständig. Und umgibt uns von allen Seiten. Das ist herrlich. Die Herrlichkeit Gottes ist allerdings den meisten verborgen. Die Menschen merken nichts davon, dass Gott ihnen so nahe ist. Sie merken nichts davon. Die Hirten sahen die Herrlichkeit, obwohl rein äußerlich nichts davon zu sehen war. Nicht einmal ein Heiligerschein war zu sehen. Das ist ja manchmal so, dass auf irgendwelchen Gemälden das so abgebildet ist, dass über dem Jesuskindlein ein Heiligerschein ist. Aber das war bestimmt nicht der Fall. Geringer und unscheinbarer und verborgener, sagt Pastor Fromme, konnte ein Ereignis, das schließlich die Welt aus den Angeln hob und die Zeit in zwei Hälften teilte, vor Christus, nach Christus, nicht geschehen. Wo man hinblickt, ist nichts denn Armut und Niedrigkeit. Und doch sahen die Hirten die Herrlichkeit Gottes her. Bleibt die Frage, wie steht's am Weihnachtsfest 2017? Für die einen ist dieses Fest wie immer Tradition, für andere ist es inzwischen ein reines Familienfest geworden. An dem man sich gegenseitig beschenkt, natürlich. Wieder andere sehen darin die Möglichkeit, Geschäfte zu machen. Und dann gibt es auch solche, die gar nichts mit dem Weihnachtsfest zu tun haben wollen, oder aber auch solche, die es den Muslimen als Lichterfest schmackhaft machen wollen, die sich da anpassen wollen. Aber wo sind diejenigen, die durch alles hindurchdringen zum Kind im Stall? Menschen wie die Hirten, denen die Herrlichkeit Gottes geoffenbart ist und die dieses Kind bestaunen und in ihm den Retter der Welt erkennen, wie später die Weisen, die aus dem fernen Babylonien kamen, Ja, das ist vielleicht noch erstaunlicher als die Sache mit den Hirten, dass die tatsächlich diesem Kind huldigten. Die waren doch etwas ganz anderes gewohnt. Die waren doch irdische Königsherrlichkeit gewohnt. Jetzt kommen sie in diesen Stall und erkennen in diesem Kind, das da in der Futterkrippe liegt, den König der Juden. Das ist, man weiß nicht, was man dazu sagen soll, welch ein Wunder. Oder dann später Simeon, der den kleinen Jesus auf den Arm nahm und ihn erkannte als den Retter. Wir wollen uns den Hirten anschließen, die sich so überraschend anders verhielten, weil sie geöffnete Augen des Herzens hatten. Mit den Hirten will ich gehen, meinen Heiland zu besehen, meinen lieben heiligen Christ, der für mich geboren ist. Amen.